Ich begrüße euch ganz herzlich zum PTA-Heute-Podcast. Heute ist der 9. Dezember und heute und an jedem anderen Tag bin ich Benedikt Richter. Und ich darf euch in der vorletzten Folge für dieses Jahr mal wieder mitnehmen auf eine Reise durch die spannenden Neuigkeiten der Apothekenwelt. Und als ob das Jahr 2024 nicht schon genug Änderungen und Überraschungen hatte, dieses Jahr zieht das bis zum Schluss durch. Denn 2025 erwartet uns nämlich auch wieder ganz viel Neues. Und die Meldungen von dieser Woche, die machen nicht so richtig Lust darauf. Zum Beispiel gab es die Meldung, dass die HPV-Impfungen in Deutschland zu gering sind oder dass der Amoxicillin-Trockensaft von Microlabs Klümpchen bildet. Es könnten Probleme sein, die uns auch im neuen Jahr noch beschäftigen. Aber es gibt auch Positives, zum Beispiel die EMA-Plattform für Lieferengpässe oder die Friedenspflicht für Wundauflagen. Lasst uns das Jahr so langsam beenden. Wir starten in die Folge. Ich war am Wochenende viel unterwegs und hatte gar nicht so viel Zeit, meine Nachrichten zu lesen. Aber als ich dann gestern mal so durch meinen Feed gescrollt bin, da fielen mir gleich mehrere Meldungen zum Thema humane Papillomviren auf, also HPV. Da war zum einen, dass die Zahl der Krebserkrankungen durch diese Viren zurückgeht bei jungen Menschen. Dann habe ich gesehen, dass unsere Impfquoten auch zurückgehen. Und dann habe ich gesehen, dass sich mittlerweile immer mehr junge Menschen gut damit auskennen, was HPV eigentlich sind. Und das ist sehr gut so, denn HPV gehören zu den häufigsten sexuell übertragenen Infektionen weltweit. Das RKI geht davon aus, dass sich fast jeder sexuell aktive Mensch mindestens einmal im Leben damit infiziert. Es gibt insgesamt 200 verschiedene Virustypen von HPV und die machen nicht alle das Gleiche. Manche von denen lösen Infektionen aus, die komplett ohne Folgen bleiben. Es ist sogar so, dass die meisten Menschen gar nicht mitkriegen, dass sie infiziert sind und die Infektion verschwindet wieder. Aber, ein großes Aber, in seltenen Fällen kann eine HPV-Infektion Krebs auslösen. Dazu gehören vor allem Gebärmutterhalskrebs, aber auch Peniskrebs, Analkrebs und Krebs im Mund-Rachen-Bereich. Laut dem RKI wird weltweit etwa die Hälfte aller infektionsbedingten Krebserkrankungen durch HPV verursacht. Hier kommt jetzt die Impfung ins Spiel, denn die schützt laut RKI zu fast 100% vor bestimmten HPV-Typen. Und obwohl es so einfach wäre, sich zu schützen, erschrecken jetzt doch ein bisschen die Zahlen, die die Barmer Krankenkasse und das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung veröffentlicht haben. Unter den 14-Jährigen ist nur die Hälfte aller Mädchen und ein Drittel der Jungen vollständig gegen HPV geimpft. Mindestens eine Impfung haben laut ZI-Report von vergangener Woche 62,4% der Mädchen und 42,2% der Jungen des Jahrgangs 2009 erhalten. In den früheren Jahrgängen, also 2003 bis 2007, sehe man noch eine allmähliche Zunahme der Quote vollständig geimpfter 14-jähriger Mädchen, heißt es weiter. Und jetzt muss man fairerweise natürlich sagen, dass die HPV-Impfung für Jungen zwischen 9 und 14 Jahren erst seit 2018 empfohlen wird. Nennenswerte Impfquoten zeigen sich daher erst ab dem Jahrgang 2005. Bei den Jungen nehme die Impfquote seitdem kontinuierlich zu, erreiche aber noch nicht das Niveau der Impfquote bei Mädchen. Vor allem von 2021 auf 2022 hat die Impfaktivität nachgelassen. Einige ExpertInnen vermuten, dass es unter anderem mit einem Rückgang der Arztbesuche während der Corona-Pandemie zusammenhängen könnte. Weitere Erklärungsmöglichkeiten seien mangelnde Aufklärung, eine allgemeine Impfmüdigkeit und das Fehlen von Schulimpfprogrammen. Der Europäische Plan zur Krebsbekämpfung gibt das Ziel vor, bis 2030 bei den Mädchen eine HPV-Impfquote von 90% zu erreichen und deutlich mehr Jungen zu impfen. Mit lediglich 50% liegt Deutschland hier nämlich deutlich unter der Zielmarke. Kondome, das muss man vielleicht noch wissen, bieten keinen zuverlässigen Schutz vor HPV. Daher sei die Impfung am sichersten und die kann bereits ab einem Alter von 9 Jahren verabreicht werden. Auch das könnte vielleicht ein Problem sein, sagt die Sprecherin des Berufsverbands der Kinder- und JugendärztInnen, Tanja Brunnert. Sie sagt, es gibt viele Eltern, die sagen, das muss man doch nicht mit 9 machen. Da können wir ja so mit 12, 13 mal dran denken. Für Brunnert ist es einer der Gründe für die niedrige Impfquote. Dabei sprechen Kinder ihren Angaben zufolge sehr gut auf die Impfung an, wenn sie noch sehr jung sind. Trotzdem stünden viele Eltern der Impfung kritisch gegenüber. Als der Impfstoff zugelassen wurde, gab es laut Brunnert viele kritische Stimmen, auch aus Fachkreisen. Das hängt uns tatsächlich nach wie vor nach, obwohl wir um die gute Verträglichkeit und Wirksamkeit der Impfung wissen, sagt sie. Umso wichtiger findet sie, dass KinderärztInnen gute Aufklärung betreiben und, auch wenn das im stressigen Arbeitsalltag nicht immer einfach sei, jeder Termin müsse genutzt werden, um den Impfstatus zu kontrollieren. Und sagen wir es mal ganz deutlich, diese Impfung ist Krebsvorsorge. Ja, wie schon zu Beginn angedeutet, wir arbeiten die traurigen Themen gleich am Anfang ab. Deshalb machen wir jetzt auch weiter mit der Meldung zu Amoxicillin Microlabs. Auf ptaheute.de gibt es ein Foto. Und dieses Foto lässt den Rezeptur-PTA in mir erschaudern. Agglomerate im Trockensaft. In der Rezeptur würde sowas nie im Leben über den Tisch gehen. Bei Amoxicillin Microlabs 500 Milligramm pro 5 Milliliter Pulver zur Herstellung einer Suspension ist das aktuell der Fall bei einigen Flaschen und Chargen. Zwischen Mai und November dieses Jahres sind vermehrt Meldungen über Schwierigkeiten bei der Herstellung dieses Antibiotikumsafts eingegangen bei der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker. Insgesamt sind 10 Berichte zu 3 Chargen aus Apotheken bei der AMK eingegangen. Es kam zum Auftreten von inhomogenen Suspensionen mit verbleibenden Agglomeraten, also Pulvernestern. Und das nach der Herstellung. Auch nach intensivem Schütteln bis zu 30 Minuten und mit Hilfe mechanischer Unterstützung wie Löffel und Magnetrührer wies die Suspension noch Agglomerate und Sedimente auf. Sowohl PatientInnen oder deren Erziehungsberechtigte als auch das pharmazeutische Personal konnten keine homogene Suspension ohne Agglomerate herstellen. Da fragt man sich, was da schiefgelaufen ist. Nicht mal das ZL hat es geschafft, daraus eine homogene Suspension herzustellen. Direkt nach der Herstellung, gemäß Produktinformation, waren deutliche bis zu 1,6 cm große Agglomerate in der Suspension sichtbar. Aber das ZL hat das Antibiotikum nach der Rekonstitution einfach mal im Kühlschrank gelagert und beobachtet. Nach 3 Stunden waren nur noch kleine Inhomogenitäten vorhanden und nach 3 Tagen waren keine Agglomerate mehr feststellbar. Aufgrund der Bildung von Agglomeraten macht die AMK verstärkt auf das Risiko von Fehldosierungen aufmerksam. Das erscheint mir sehr logisch. Der Hersteller hält aber dagegen und sagt, dass die größeren Agglomerate ja gar nicht von der Dosierspritze aufgezogen werden können und dass damit das Risiko einer Fehldosierung reduziert werde. Tja, das ZL fordert natürlich Daten, die das belegen. Ansonsten könne das Risiko, dass eine zu geringe Dosis durch die Inhomogenität der Suspension appliziert wird, nicht ausgeschlossen werden. Also, wir haben dann eine Suspension, die nach 3 Tagen im Kühlschrank homogen ist und die weder vom ZL noch von PTA vernünftig hergestellt werden kann für den Akutfall. Klingt nicht so gut, ehrlich gesagt. Und umso mehr wundert mich die Empfehlung, dass wir die PatientInnen bei der Herstellung unterstützen und über die Probleme informieren sollten. Außerdem kann der Hinweis mitgegeben werden, die Suspension nach der Rekonstitution zunächst im Kühlschrank zu lagern. Laut Herstellerangaben würden sich die Agglomerate innerhalb von 3 Stunden nahezu lösen. Um die Dispergierung unlöslicher Bestandteile mit dem enthaltenen Gelbildner zu verbessern, prüft die Firma jetzt auch den Einsatz alternativer Flaschen, die ein intensiveres Schütteln ermöglichen sollen. Ihr merkt vielleicht, ich bin jetzt nicht so überzeugt, aber ich bin ganz froh, dass in unserer Apotheke recht wenig Kinder sind, daher werde ich wahrscheinlich nur sehr selten in die Verlegenheit kommen. Apropos Verlegenheit. Es ist schon ein bisschen peinlich, wie wir in Deutschland und Europa unsere Lieferengpässe nicht in den Griff bekommen. Man muss sagen, das ist ein super komplexes und multifaktorielles Problem. Eine einfache Lösung von heute auf morgen, die gibt's einfach nicht. Aber die EMA stellt ein paar Weichen. Die hat jetzt die European Shortages Monitoring Platform ins Leben gerufen, um auf europäischer Ebene Lieferengpässe bei Arzneimitteln zu überwachen. In Deutschland, das wisst ihr sicher, veröffentlicht das BfArM eine Liste der aktuell von Lieferengpässen betroffenen Arzneimittel. Eine Liste, die häufig kritisiert wird. Die European Shortages Monitoring Platform, kurz ESMP, will das Problem europaweit lösen und ist eine europaweite Sammlung und Analyse von Daten zu Lieferengpässen. Angebot und Nachfrage von kritischen Arzneimitteln sollen mithilfe der ESMP überwacht und Lieferengpässe verhindert, frühzeitig erkannt und bekämpft werden. Die Daten sollen sowohl von nationalen Arzneimittelbehörden als auch von den pharmazeutischen Herstellern kommen. Zum 28. November wurden im Pre-Launch die Grundfunktionen der Plattform freigeschaltet. Inhaber einer EU-Zulassung für ein Arzneimittel sind jetzt aufgefordert, in einer Testphase drohende oder bestehende Probleme bei der Versorgung zu melden. Ab 2. Februar 2025 sind dann alle EU-Zulassungsinhaber zur Meldung verpflichtet. Die Europäische Arzneimittelagentur soll so in die Lage versetzt werden, Angebot und tatsächliche Verfügbarkeit eines Arzneimittels mit der Nachfrage zu vergleichen. Routinemäßig ist nur vorgeschrieben, dass die Hersteller von EU-weit zugelassenen Arzneimitteln Lieferengpässe melden. Wichtig zu wissen, die nationalen Listen, in Deutschland also die vom BfArM veröffentlichte Liste, die wird durch die ESMP nicht überflüssig. Denn sie enthält regulär neben den europaweit zugelassenen Präparaten auch die Wirkstoffe, die mit einer nationalen Zulassung auf dem deutschen Markt sind. Ich bin wirklich sehr gespannt, was diese Liste dann so kann und ob wir dann vielleicht im Handverkauf auch öfter mal auf die Fragen antworten können wie: Warum ist das denn nicht lieferbar? Oder wann denken Sie, kommt das denn wieder? Vielleicht sehen wir ja erste Effekte schon im Jahr 2025. Was wir auf jeden Fall 2025 sehen werden, ist, dass bestimmte Produkte zur Wundheilung nicht mehr zulasten der GKV verordnungsfähig sein werden. Das sollte schon jetzt im Dezember passieren. Die Übergangsfrist wurde aber bis zum 2. März 2025 verlängert. Danach ist dann so eine ganze Reihe von Wundauflagen, nämlich solche, die aktiven Einfluss auf Abläufe der Wundheilung nehmen, nicht mehr erstattungsfähig. Dazu zählen auch bestimmte antimikrobielle Wundauflagen mit Silber oder mit Hydrogelen. Hintergrund ist, dass der gemeinsame Bundesausschuss in der Arzneimittelrichtlinie den Begriff des Verbandmittels konkretisiert und von dem der sonstigen Produkte zur Wundbehandlung abgegrenzt hat. Letztere sollen künftig nur noch dann erstattungsfähig sein, wenn die medizinisch notwendig sind. Diese Regelung ist übrigens schon ein paar Jahre alt, nämlich aus dem Jahr 2020. Aufgrund einer Übergangsregelung konnten bisher auch sonstige Produkte zur Wundversorgung, die vor Inkrafttreten der Regelung des GBA von den Krankenkassen erstattet wurden, weiter zu deren Lasten verordnet werden. Damit sollte jetzt Schluss sein. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, denn die Hersteller müssen das neue Beratungsverfahren beim GBA in Anspruch nehmen und auch die Ergebnisse des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit bei der Erstellung der Nutzennachweise berücksichtigen. Da wusste man vorher schon, dass das dauert und wollte die Übergangsregelung, die bis Ende November 2024 reichen sollte, um weitere 12 Monate verlängern. Und damit sind wir am heutigen Punkt angekommen, der mit dem Bruch der Ampelkoalition zusammenhängt. Das hat nicht geklappt. Der Deutsche Apothekerverband hatte bereits informiert, dass nicht alle Hersteller ihrer Meldepflicht bei der IFA GmbH nachgekommen sind. Daher könne es beispielsweise vorkommen, dass ein Original bereits korrekt als Verbandmittel § 31 SGB 5 ist gleich Nein gemeldet ist, während Importe oder namensgleiche Produkte fälschlich noch als Verbandmittel gemeldet sind, die ja erstattungsfähig wären. Eine Prüfpflicht habe die Apotheke hier aber nicht. Die Angabe im Abta-Artikel stammt. Sei verbindlich. Es wurde aber ausdrücklich davon abgeraten, zwischen Original und Import oder zwischen namensgleichen Produkten verschiedener Hersteller auszutauschen. Nur so sei eine reibungslose Abrechnung sicherzustellen. Aber bevor jetzt Panik ausbricht, hier die gute Nachricht für 2025. Wie der GKV-Spitzenverband auf Nachfrage der Redaktion mitteilte, sollen die bisherigen Erstattungsregeln vorerst weiter bis zum 2. März 2025 zur Anwendung kommen. Darauf habe man sich mit dem Bundesgesundheitsministerium geeinigt. Die Krankenkassen seien ebenfalls schon informiert worden. Und wir sind mal optimistisch, bis März 2025 wird bestimmt alles in geordneten Bahnen laufen. Mit diesen hoffnungsvollen Worten verabschiede ich mich jetzt von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt eine ganz fantastische Woche und nächsten Monat hören wir uns schon zum letzten Mal für dieses Jahr. Das sollte man nicht verpassen. Also, bis dahin, gehabt euch wohl.